Vielen Dank für die freundlichen Einführungsworte, in denen ich mich doch mehr oder minder wiedererkannt habe, was ja immer ein Risiko ist, für den, der es hören muss und für den, der es sagen muss. Nun, ich spreche heute über die Transposition des dynastischen zum soldatischen Totenkult. Und das ist natürlich eine Frage der Anschaulichkeit, weil ich im Medium der Denkmäler darüber spreche. Und Theoria hat ja nun bekanntlich seit Aristoteles mit Anschauung zu tun und ist in Opposition zur Praxis gedacht. Aber wir werden sehen, dass auch die Anschaulichkeit dieser Denkmäler natürlich enorm praxisbezogen ist. Insofern die Opposition Theorie-Praxis hier zu einer Konvergenz führen wird, was wir im Laufe des Abends an den Bildern versuchen zu zeigen. Also meine Hauptthese wird, werden Sie sehen, sein, die ist im Titel angekündigt, dass Machtdemonstration durch repräsentative Reiterdenkmäler zur Gewaltdemonstration wird und insofern eine Analogie der Realgeschichte im Medium der repräsentativen Darstellungen zu finden sein wird. Nun, Reiterdenkmäler sind ja nicht gerade zwingendes Thema für die Transposition des dynastischen Totenkults in einen nationalen und soldatischen und modernen und auch demokratischen Totenkult. Aber man sollte sich daran erinnern, dass die Pferde in der Geschichte der menschlichen Kultur eine enorme Rolle gespielt haben. Die Geschichte wird ja im Allgemeinen nach alte, mittlere, neuere Geschichte eingeteilt, was relativ nichtssagende Kategorien sind, denn daraus geht ja nicht hervor, worum es sich jeweils handelt. Oder es nach Metallsorten eingeteilt, Gold, Silber, Bronze, Eisen. Das ist auch nicht sehr klar, denn Eisen gibt es seit der Bronzezeit schon und dann seitdem immer wieder. Das heißt, diese Unterteilung ist nicht sehr fruchtbar. Man könnte also zum Beispiel die Weltgeschichte einteilen nach Vorpferdezeitalter, Pferdezeitalter, Nachpferdezeitalter. Und dann ist ziemlich klar, dass von 2000 vor Christus bis rund 2000 nach Christus das Pferdezeitalter herrscht, dominant ist. Und erst jetzt in unserer Gegenwart, in unserer Generation ausläuft, durch Technik abgelöst wird, damit wir zum Schluss des Vortrags darauf zu sprechen kommen. Das heißt, ich handle jetzt das Zeitalter der Pferde, ohne dass weder Nachrichtenwesen, noch Militärwesen, noch Transportwesen, noch die Mythologie, noch die Weltentstehungsuntersuchung, noch die Märchen, noch die Fabeln, nichts, nicht die Apokalypse, nicht die Quadriga der Sieger, nichts ist ohne Pferde möglich gewesen und bis hin zur Darstellung von Macht und von Gewalt. Ohne Pferde geht es nicht und ging es nicht und deswegen bleiben die Pferde im Alltag vom Geruch angefangen auf der Straße. Ich weiß nicht, ob Sie es noch erinnern, wenn die Pferdeäpfel und das Leder der Pferde die Straßen durchsäuern und die Nase sich das daran gefreuen kann, ist durch Blech und Benzin heute nicht mehr zu kompensieren. Das ist sozusagen eine verlorene Welt, die Geruchsorgane völlig transponiert hat. Und das ist so eine ähnliche Transposition, wie ich sie gleich zeigen werde, in der Darstellung von Macht und Gewalt. Das heißt, es geht bis in die Sinnlichkeit der Gerüche hinein, auf das sich unser Thema erstreckt. Nun, ich werde im Durchgang meiner Vortrags fünf Thesen vortragen, um die Transposition von der dynastischen zu einer soldatisch-demokratischen Kultur des 20. Jahrhunderts vorzuführen. Können Sie mit dem ersten Bild anfangen? Links und rechts, ja. Sie sehen links einen nackten Reiter, der auf 10 Meter hohem Sockel in die Luft springt. In der rechten Hand hat er einen Lorbeerkranz, in der linken einen Speer, der gerade noch erkenntlich ist. Es handelt sich um eine Statue von Klimsch aus dem Jahre 1913 und sie erinnert den ersten Kampf der Deutschen gegen die Franzosen von 1870 und zwar an die 7. Ulanen, die in Saarbrücken eine fiktive Verteidigungslinie aufgebaut haben gegen die Franzosen. Erst 1913, ein Jahr vor dem Kriegsausbruch, ist diese Plastik entstanden und sie ist in der Tat interessant, weil nämlich hier ein Soldat auf dem Rücken des Pferdes erscheint, nackt, mit griechischem Helm, insofern in der Tradition der klassizistischen Toten von der Berliner Schlossbrücke stehend. Neues an diesem Denkmal, dass ein Soldat überhaupt auf einen Pferderücken zu sitzen kam, denn seit Friedrich dem Großen war es grundsätzlich verboten, dass Nicht-Monarchen auf das Pferdenrücken zu sitzen kamen. Und er hat Friedrich der Große hat selbst den Seidlitz und Zieten, also seinen bedeutendsten Reitergeneralen, verboten, auf ein Denkmal auf dem Pferderücken darstellen zu dürfen. Sie mussten zu Fuß auf dem Podest stehen, weil sie als Reiter nicht fähig waren, das Privileg der Monarchen einzunehmen. Die Monarchen hatten das Privileg, auf dem Pferderücken zu reiten, auf dem Denkmal Pferderücken zu reiten, bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Und die Transposition, seit wann die Monarchen ihr Privileg verlieren, ist eines der Themen, was ich hier behandeln werde. Hier rechts sehen Sie einen ähnlichen Vorgang. Das ist das heroische Denkmal eines Jünglings, der ebenfalls einen Lorbeerkranz in der linken Hand hält und nackt auf einem Pferd strahlend in die Pfälzer Ebene reitet. Es ist Eden Koben. Und im Hintergrund erkennen Sie solche byzantinistischen Mosaikmuster mit das sind nämlich die Monarchen der wilhelminischen Zeit. In der Mitte Wilhelm der Große, der sogenannte, und links Luitpold und Ludwig II., die also die Pfälzer Könige damals waren. Vor 1919 war ja die Pfalz bekanntlich bayerisch. Und vorne sehen Sie aber den Jüngling, der nackt einherreitet und den Friedensgestus darstellt von 1898. Auch hier außerhalb Preußens ein nackter Jüngling auf dem Pferderücken, ein Soldat schlechthin im Symbol der Nacktheit, der die Gleichheit der Toten, die den Sieg erkämpft haben, symbolisch darstellt. Und die Monarchen sind daran gemessen im Hintergrund und versunken geradezu eine Etage tiefer. Das ist ein symbolischer Vorgang, der innerhalb der monarchischen Verfassung sich vollzieht, dass der strahlende Jüngling ein Sieger ist, der sozusagen die Gleichheit der Soldaten symbolisiert und die Monarchen im Hintergrund bleiben. Man kann sagen, das waren auch immer noch Monarchisten, aber ikonografisch gesehen war das bereits ein Schritt zur Demokratisierung, dem die Nacktheit auf die Sprünge geholfen hat. Denn die Nacktheit kennt keine Uniform, infolgedessen ein Minimum von Gleichheit, das ohne Nacktheit nicht darstellbar ist. Die nächsten beiden. Rechts sehen Sie den Friedrich III., den Vater Wilhelms II. Und Wilhelm ist von Thuyayon in Bremen errichtet, das Denkmal steht dort noch. Sehen Sie, dass der Kaiser selbst scheinbar nackt, aber in einer antiken Form des brustnahen Kleides, Panzers dargestellt ist. Wilhelm II. War erst entrüstet, dass der Kaiser nicht in Uniform dargestellt wird, sondern fast nackt. Und weil das ja schon wieder eine Entkleidung der kaiserlichen Majestät darstelle. Aber als er das Denkmal sah von Thuyayon, war damals sehr modern in der Hildebrand-Tradition, war er dann doch zufrieden damit. Mit diesem mit lässiger Geste, ohne Steigbügel sitzenden Kaiser. Die Steigbügelhaltung ist ein wichtiger Punkt. Immer wieder müssen Sie sich klar machen, dass die Steigbügel einer der wichtigsten Erfindungen des Mittelalters sind. Denn ohne Steigbügel kann man nicht mit Speer den anderen vom Ross schieben. Das ging nur, wenn man Gegenhalt hatte im Steigbügel. Und wie die Windmühle ist die Steigbügel ist eine der wichtigsten Erfindungen des sogenannten Mittelalters, woran Sie sehen, dass das Mittelalter keine Kategorie ist, die mittelalterlich genannt werden dürfte. Nehmen Sie das Pferdezeitalter, werden Sie sehen, dass es ein progressiver Vorgang gewesen ist. Aber hier ist sozusagen der Friedrich III., der Kaiser, der 99 Tage regiert hat, ohne Steigbügel in Analogie zu Marc Aurels Denkmal in Rom, um sozusagen die imperiale Geste darzustellen. Links dagegen haben Sie das Ergebnis des Edenkobener Denkmals. Sie sehen eine große Versammlung von Verwundeten aus dem Jahre 1916, die von der Somme und von Verdun in der Pfalz wieder kuriert wurden, um dann wieder an die Front geschickt zu werden. Und da sehen Sie also mit Schwestern durchmischte Hunderte von Verwundeten, die unter diesem Denkmal in Edenkoben ihre Genesung entgegenstrebten, um dann wieder an der Front vermutlich tödlich eingesetzt zu werden. Insofern haben Sie hier ein Gleichheitssymbol, die diesem Jüngling links oben auf dem Podest entspricht, das nämlich die Gleichheit im Tode, die spezifische Gleichheit der Soldaten ist, die denkmalsfähig geworden ist und hier nur postkartenfähig. Aber diese Postkartenfähigkeit, wie gesagt, ist ein Problem, was Sie gleich bemerken können, ist kaum eines dieser Denkmale, was ich Ihnen jetzt vorführe, ist noch postkartenfähig. Es ist aus dem Bewusstseinsraum der gegenwärtigen Generation eigentlich alles verdrängt worden. Und es gibt ganz wenige Großdenkmäler, die postkartenfähig sind. In Washington, ja, gelegentlich Paris, der Arc de Triomphe. Aber im Schnitt können Sie davon ausgehen, dass die Denkmäler nicht mehr postkartenfähig sind, also nicht in der gegenwärtigen Bewusstseinslage Lind. Das heißt ökonomische Gründe, denn Postkarten müssen mindestens eine Auflage von 10.000 haben, bevor sie verkäuflich sind. Infolgedessen 10.000 Kriegerdenkmäler kann man nicht mehr produzieren, also verschwinden sie aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit. Auch nicht gegen eine Mark. Die beiden Nixon. Die Transposition vom monarchischen Denkmal zum soldatischen Denkmal ist hier in einer geradezu klassischen Form sichtbar. Sie sehen links das Modell von Leonardo da Vinci, wie er Franz I. als König Artus darstellt. In einer mythischen Figur, auch nackt, als Heros der Antike zugewandt, bin auf einem springenden Pferd, was damals noch nicht gegossen werden konnte, das wäre abgebrochen, weil die Gusstechnik noch nicht zuließ, im 15., 16., 17. Jahrhundert nur auf zwei Hufen ein Ross darzustellen. In dem kleinen Guss geht das. Rechts dagegen haben Sie den Fortschritt, der diesen Soldaten jetzt zulässt, die Königsrolle zu übernehmen, nämlich in der Nacktheit, aber nunmehr mit Stahlhelm und nicht mit dem Helm eines fiktiven König Artus, um den Ersten Weltkrieg zu erinnern für die Toten, die in Gleichheit des Soldatentodes symbolisch dargestellt werden. Ort dieser beiden Denkmäler ist Budapest. Das linke Leonardo-Modell steht in Budapest und rechts ist das Kriegerdenkmal in Budapest errichtet worden. Ich weiß leider nicht den Skulpteur. Es ist rein ästhetisch gesprochen ein sehr eindrucksvolles Denkmal. Und Sie sehen, dass der Schwanz immer noch hilft, dass das Pferd nicht umkippt. Dem der Guss unten drei Füße zulässt, Schwanz als Fuß gedacht. Die nächsten bitte. Also links ist das Ergebnis des Ersten Weltkrieges völlig klar. Ich bringe ein Beispiel eines nackten Soldaten, der nunmehr als Soldat das Recht hat, das Denkmalspferd zu besteigen, was bis dahin ein Privileg des Monarchen war. Und so wie in Budapest haben sie es hier in einem der zahlreichen Kavalleriedenkmäler in Deutschland, in Langensalza. Das ist ein Denkmal, was selbst in der DDR nicht abgerissen wurde, weil es künstlerisch wertvoll war oder als solches erachtet wurde. Und die Inschrift vor dem Regiment wurde abgeschlagen und ist nach der Wiedervereinigung wieder angebracht worden. Irgendein Ulanenregiment Nummer 6 hat sich da verewigt von einem Herrn Schindsackel aus Berlin. Ist dieser Soldat als nackter Soldat auf dem Pferd das Symbol der Gleichheit der Soldaten im Tode. Nun komme ich zur nächsten These. Das ist also die erste These, dass die Nacktheit eine Schiene darstellt, über die man die Gleichheit der Toten einebnet, ohne hierarchische Signale. Und sozusagen das Monopol der Monarchen gebrochen wird, wenn der nackte Soldat als solcher in Erscheinung treten kann. Und das vollzieht sich auf breiter Front durch den Ersten Weltkrieg mit einigen Vorläufern, wie ich gezeigt habe, kurz vor 1914. Die nächste These ist jetzt die Frage, die wir uns stellen müssen, wieso ein Pferd auf dem hohen Sockel steht. Das Pferd hat ja immer von oben nach unten, hat die Chance, den Reiter von oben nach unten zu stilisieren. Der Reiter ist oben und der Gegner ist unten, der Untertan ist unten, der Diener ist unten, der Knecht ist unten. Insofern das Reiterdenkmal als solches kaum demokratiefähig ist, im Sinne der Theorie der Demokratie. Und trotzdem werden wir sehen, dass es einige solche Symbole gibt, die über den Umweg des auf dem Sockel erhobenen Pferdes demokratiefähig werden sollen. Aber es bleibt sozusagen eine doppelte Erhöhung. Nicht nur vom Pferd her ist man höher als der andere, sondern auch vom Sockel her, was eine antike Tradition ist, die ganz abgerissen ist. Es gibt ganz wenige noch erhaltene Denkmäler. Nur hier rechts in Marc Aurel, der ist in Rom, wie Sie wissen, auf dem Kapitol ist erhalten. Und er war als Konstantin der Große gedeutet worden, also derjenige Kaiser, der das Christentum eingeführt hat. Deswegen hat man ihn nicht eingeschmolzen. Wenn er als Marc Aurel identifiziert worden wäre, was er tatsächlich ist, hätte man es natürlich in der christlichen Zeit eingeschmolzen. Er hat also überlebt als Scheinchrist und ist also als idealer Philosoph wieder auferstanden, also am Leben geblieben, so muss man sagen. Und das ist natürlich das Dauermodell für Segensgäste eines reflektierten Herrschers, der ohne Steigbügel, die gab es damals ja noch nicht, auf dem Pferd, die seine Untertanenschaft oder seine Bürgerschaft anspricht. Diese Tradition möchte ich Ihnen jetzt auf dem hohen Sockel kurz umreißen, die dann zum Soldaten führt. Die nächsten beiden. Links ist leider etwas abgeschnitten, ist der Gatta Melata von Donatello, 1451, in Padua. Ist also jetzt, und rechts sehen Sie General Foch, den französischen Armeeführer des Ersten Weltkrieges. Also links, der Gatta Melata ist 1451 errichtet und Foch ist nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Pferderücken geraten. Geplant schon 1939, durch den Krieg etwas verzögert. Und jetzt reitet er weiterhin gegen Osten, um den Feind im Osten symbolisch zumindest suggestiv zu besiegen. Und Sie sehen, die Analogie ist sehr naheliegend. Foch hat denselben Rhythmus wie der Gatta Melata, der allerdings auf einem Passgangpferd reitet. Das ist eine Sonderheit, die wahrscheinlich realistisch war. Es gibt ja selten Passgangpferde, aber der Gatta Melata reitet Passgang. Foch reitet aber in einer ähnlichen Geste, ungefähr auf 10 Meter hohem Sockel, hinterm Trocadero oben in Paris. Die nächsten beiden. Nochmal ein Sprung über 5 Jahrhunderte. Links Verrocchios Colleoni in Venedig, 1490. Mit Helm, hat der Venediger Republik seine Position abgezwungen durch sein Testament. Das Geld hat er auf die Weise verloren, aber das Denkmal hatte bekommen. Und das ist sozusagen das zweite Bedeutende neben dem Gatta Melata, der auch in venezianischen Diensten gestorben ist. Und rechts sehen Sie Bismarck. Bismarck von Hildebrand. Und zwar steht er natürlich nicht in Preußen, weil es in Preußen noch nicht erlaubt war. Es ist 1910, ist von Hildebrand, den klassizistischen Bildhauer, der Bismarck in Bremen errichten durfte, wo auch Moltke auf dem Pferd zu sitzen kam, was sonst in Preußen nicht möglich war. Als den Küster von Dom in Bremen fragte, was er denn für eine Papierrolle in der rechten Hand habe, denn es ist ja kein Marschallstab, da sagte mir der Küster, das ist eine Aufenthaltsgenehmigung in Bremen. Aber Sie sehen von der Typologie her völlig klar, dass die Condottieris, die Militärführer der italienischen Stadtrepubliken, die 1406 zum ersten Mal vom kirchlichen Denkmal auf Pferd verewigt werden, eine Tradition stiftet haben, die bis zum Ersten Weltkrieg und darüber hinaus reicht. Insofern ist die strukturelle Analogie all dieser Pferdedenkmäler, Reiterdenkmäler von militärischen Führern eindeutig. Und das Einzige, was uns nicht beschäftigt, was aber dominant in Bezug auf die Menge der Denkmäler ist, sind die königlichen Denkmäler selber. Denn die Könige haben vom 16. bis zum 19. Jahrhundert fast in allen europäischen Staaten ein Monopol, alleine auf dem Pferderücken sitzen zu dürfen, was Friedrich der Große, wie gesagt, nur bestätigt hat, was europäischer Brauch war. Die beiden nächsten bitte. Sie sehen links Karl I., der 1649 enthauptet worden ist in der englischen Revolution. Und er steht auf dem Trafalgar Square, wo er kaum bemerkt wird, weil Nelson weit größer auf dem Sockel steht, auf dem Obelisk neben ihm. Aber dieser Karl I. ist bereits zu Lebzeiten als Reiter gegossen worden, um seine Macht, seine Podestas und Autoritas des absolutistischen Herrschers zu visualisieren. Es sollte eingeschmolzen werden durch die Revolutionäre, aber derjenige, der es tun sollte, hat ihn vergraben und 1660 ist er wieder ausgegraben worden und seitdem steht er auf dem Trafalgar Square. Das ist also das klassische Modell des absolutistischen Herrscherbildes. Fürstenmonopol wird hier sichtbar und dieses Fürstenmonopol wird nun sukzessive durchbrochen. Ich zeige Ihnen einen eklatanten Bruch in England. Rechts sehen Sie ein schottisches Denkmal zum Burenkrieg. Zum Burenkrieg 1902, wo zum ersten Mal ein englischer Soldat auf dem Pferderücken denkmalsfähig wird. In London gibt es sonst nur 50-50 Generale und Monarchen auf Pferderücken. Aber in Edinburgh haben sie es geschafft, auch einen normalen Soldaten zur Erinnerung an den Krieg gegen die Buren auf den Pferderücken zu hieven. Und dieses ist ein typischer Schritt. Denn die ganze Typologie und die Ikonografie und die Ikonologie des Ersten Weltkrieges ist denkmalsmäßig in England 1902 vorweggenommen worden. alle Typen, die Sie sich nur einbilden können. Es fängt schon fast mit dem Krimkrieg an, der ein weit blutigerer Krieg war als die deutschen Einigungskriege, wo die Franzosen und Engländer gegen Russland gekämpft haben. In unseren Schulbüchern steht das kaum noch zu lesen, weil wir immer die Selbstkritik an den Einigungskriegen üben. Das ist jedenfalls das Modell für die modernen Großdenkmäler, wofür die Briten eben so viel mehr Geld hatten als die Franzosen und die Deutschen, dass sozusagen die politische Ikonografie der soldatischen Totenkultes in England weit mehr vertreten ist als zur gleichen Zeit in Deutschland oder Frankreich. Die nächsten beiden bitte. Auch in Deutschland wird der Soldat denkmalsfähig, reiterfähig. Links sehen Sie das Denkmal in Windhoek nach der Niederwerfung der Hottentotten, die in einem blutigen, grausamen Krieg fast ausgerottet worden sind in Deutsch-Südwestafrika, ist in Windhoek ein Soldat auf den Pferderücken gekommen. Und das ist nun zwar einerseits ein Signal der Entmonarchisierung, andererseits muss man den Kontext sehen, denn die Hottentotten haben zur gleichen Zeit ein Pferdeverbot bekommen, die durften nicht reiten. Das heißt, der normale weiße Soldat darf jetzt auf dem Pferderücken in demselben Augenblick, wo der Schwarze nicht auf dem Pferderücken sitzen darf. Insofern ist die Relation von oben unten, selbst im Kontext dieses Soldatendenkmales, noch eingehalten im Hinblick auf die kolonialen Abhängigkeiten der unterworfenen schwarzen Bevölkerung in Deutsch-Südwestafrika. Und rechts haben Sie das erste Denkmal, wo ein Soldat auf dem Rücken des Pferdes sitzt, was ich also noch nicht deuten kann. Es handelt sich um einen Quedlinburger Kürassier, der die blutigen Reitergefechte vor Metz erinnert. Und er ist hier als Sieger dargestellt mit Fahne und Säbel und darf ihm schon unter Hohenzollernherrschaft in Quedlinburg, einer Garnisonsstadt, aufs Denkmal, und ich kenne die Quellentexte noch nicht, wer das erlaubt hat, weiß ich nicht. Jedenfalls haben wir hier eine Ausnahme und wie gesagt, Regeln bestätigen sich durch Ausnahmen und nehmen Sie ihn hin als einen Soldat in Uniform, der die Gleichheit der Soldaten als der untersten Ränge auf dem Pferd sichtbar macht. Insofern die Transposition des Monarchen in einen Soldaten visuell nachvollziehbar wird. Die beiden nächsten. Dass die Pferdedenkmäler nicht aussterben, sehen Sie links, ist Schukow von Klykow, gerade jetzt vor 2, 3 Jahren in Moskau errichtet, mit einem fast schwebenden Pferd und Schukow, der bekannte Generalfeldmarschall, der den Siegesparade vor Stalin absolviert hat, 1945, und nach Absolvierung dieser Parade strafversetzt worden ist nach Odessa, damit er kein Konkurrent zu Stalin sein durfte. Also Condottieri gegen Monarch, wenn man so will, der strukturelle Analogie ist gegeben. Und jetzt nach dem Tode, nachdem Stalin längst tot ist, hat er sein Pferdedenkmal erhalten. Er war ja damals auf einem weißen Pferd, auf einem Schimmel geritten, und zwar auf einer Weise, die also eine fast fliegende Form darstellte. Und er war sehr darauf aus, die Fotografie des fast fliegenden Pferdes zu erhalten, um es als Modell für dieses Denkmal andienen zu lassen. Das ästhetisch ist etwas anstrengend, weil die Stelzen dieses Vorderfüße, der Vorderhüft, lassen eher auf Zerbrechlichkeit vermuten. Und die Segensgeste, die ja von Marc Aurel kommt, ist also etwas abwehrend gehalten. Aber das sind also sehr schwierige, ästhetisch schwierige Deutungsgeschichten. Interessant ist eben nur, dass der Condottieri-Typus weiterhin zu Pferd bleibt. Und rechts das Gleiche, das ist General Haig, der also die Somme-Schlacht zu verantworten hat, mit rund 500.000 Opfern, von denen ungefähr ein Drittel gestorben ist. Und insofern einer der törichtsten Feldmarschälle des Ersten Weltkrieges genannt werden darf. Er steht also hier in Whitehall. Und zwar nun, wo steht er genau? Ungefähr 120 Meter neben dem Kenotaph. Das nächste links. Sie kennen es sicher in Whitehall, das Kenotaph des Londoner unbekannten Soldaten. Das ist nur eines der rätselhaftesten Denkmäler von Leutens, dem Chef sozusagen des ganzen Totenmemorialkultes nach dem Ersten Weltkrieg, errichtet. Ich darf daran erinnern, dass die Engländer für den gesamten Totenkult auf allen Friedhöfen rund um den Globus nach 1918 so viel Geld ausgegeben haben, wie für 3 Tage Munition in Flandern verschossen worden ist. 3 Tage Munition in Flandern ist identisch mit den Bezahlungen aller Friedhöfe für rund 1 Million Tote und 350.000 gefallene Pferde. Und dieses Denkmal vom Kenotaph ist deshalb erklärungsbedürftig, weil oben der Soldat in dem leeren Sarg liegt. In Wirklichkeit liegt er in Westminster Abbey, wo es eine Eingangshalle ist, er zugelassen. Wir wissen, in Westminster ist die High Society Englands vertreten und der unbekannte Soldaten hat sozusagen die Erlaubnis bekommen, als Wächter im Eingang zu liegen. Und der König ist zu Fuß an diesem Kenotaph vorbeigegangen, um in Westminster die Beerdigung des unbekannten Soldaten zu vollziehen. Nun, wo liegt der unbekannte Soldat? Er liegt dort, wo eigentlich der Monarch zu stehen, zu sitzen kommt. Das ist die symbolische Botschaft und das ist die enorme Leistung der Briten, die mit Symbolen umzugehen verstehen, um die Monarchie zu retten, indem sie hier auf dem monarchischen Denkmal verzichten und den unbekannten Soldaten dort ansiedeln, wo eigentlich der Monarch zu sitzen kommen müsste. Und das ist das Understatement, was es erlaubt hat, dass die britische Monarchie trotz aller Schwierigkeiten bis heute weitergelebt hat. Und rechts, der Haig, der war sozusagen in Deutschsprache gesprochen der Bluthund, der ist, wie Sie sehen, am Sockel sehr viel tiefer angesiedelt und der Condottieri dieser Zeit ist sozusagen unterhalb des unbekannten Soldaten, womit der Überschritt von dem monarchischen über den Condottieri zum soldatischen Ehrenmal eindeutig in England visualisiert ist. Gut, das wäre die zweite These gewesen, die den Überschritt auch auf dem Sockel sichtbar macht, der ja an sich sonst schwer zu erklären ist, der aber die symbolische Repräsentanz der politischen Macht darstellt und hier den unbekannten Soldaten in das Privileg einer monarchischen Position gehievt hat. Die nächsten bitte. Im nächsten Durchgang werde ich eine These vertreten, die uns damit beschäftigt, was nun die Lanze eigentlich soll. Denn die Lanze, die auf dem ersten Denkmal sichtbar war von Klimsch in Saarbrücken, da ist ja inzwischen abgeschafft worden, das ist ein entmilitarisiertes Denkmal, steht also in der Saar am Ufer, nachdem es lange versteckt war und ist wieder aufgesetzt worden, aber ohne Lanze, sozusagen nur noch ein Reiter ohne Lanze. Aber was spielt die Lanze? Ist ja natürlich die eigentliche Waffe, mit der der Reiter oder mit Schwert versehen ist. Und ich habe hier Beispiele jetzt, wo die Lanze und das Schwert die entscheidende Waffe sind, um das Böse schlechthin zu besiegen. Und auch hier werde ich Ihnen eine Demokratisierung zeigen können, die Transposition des heiligen Georg zum Thema hat. Ich bringe einige Auswahl aus der langen Reihe, der unendlich langen Reihe der George auf den Sockeln. Rechts ist das älteste, was vorhanden ist, aus Klausenburg von Martin und Georg von Klausenburg, 1373 in einem Guss gemacht, also rein gusstechnisch, ein Durchbruch, wo der heilige Georg als Ritter kostümiert, wenn man so will, den Drachen direkt in den Rachen sticht und auf diese Weise beseitigt. Dieses Denkmal steht in Prag, ein Duplikat in Budapest und die Prager behaupten, es sei ein tschechischer Künstler, die Budapester sagen, es ist ein ungarischer Künstler, weil er aus Siebenbürgen kommt und die Deutschen sagen, es ist ein deutscher Künstler, weil er in Siebenbürgen in Klausenburg gearbeitet hat. Nun, das sind die nationalistischen Interpretationsgeschichten, die nach 1918 interessant werden, vorher aber keine Rolle gespielt haben. Es ist jedenfalls eines der bedeutendsten Georgsdenkmäler in der Schlichtheit bis heute eindrucksvoll und man könnte fast meinen, dass also Expressionismus daran sich ein Vorbild genommen hat. Links sehen Sie von Notker ein Siegesdenkmal für die Schweden, errichtet in Stockholm, Notker aus Lübeck stammt, der den Drachen sehr dramatisch, in dem Fall mit einem Schwert, besiegt. Und linke Hand sehen Sie die Königstochter. Sie wissen, dass der Drache die ganzen Jungfrauen jedes Mal einmal im Jahr aufessen durfte. Und nachdem die Königstochter dran war, hat der König dann Einspruch erhoben und zum Glück hat der liebe Gott dann den heiligen Georg geschickt, der dann, um die Königstochter zu retten, die Sie linke Hand sehen, den Drachen erlegt hat. Das hat dem Georg selber nicht geholfen, er ist später auch zerlegt worden, aber er ist dann wieder zusammengewachsen, mehrfach zerlegt, schließlich ist er ganz gestorben, aber bleibt sozusagen einer der zerlegbaren Heiligen, die immer wieder erlebt, aufgestanden sind. Und trotzdem, das Entscheidende ist nun Folgendes für meinen Thesengang, dass der Georg im Mittelalter bis ins 16. Jahrhundert hinein als Ritter auftritt. Das heißt, der Georg, der erst seit dem 12. Jahrhundert zu Pferde ist, vorher war zu Fuß, und ist beritten seit dem 12. Jahrhundert aus dem Orient kommend und hat sich dann auf ganz Europa ausgebreitet als Reitender. Dieser reitende Georg ist als Ritter sichtbar. Und die Fürsten übernehmen nun die Rolle und drehen sie um. Denn nun in der Folgezeit treten die Fürsten als Georg auf. was ein großer Unterschied ist, ob der Georg als Ritter auftritt oder ob der Fürst als Georg auftritt. Und das werden Sie gleich sehen, die beiden nächsten Bilder. Rechts sehen Sie den großen Kurfürsten von Leihgiebe 1660, der in dem Fall auch mit einem Speer, denn das Drachenungetüm zu erledigen gerade dabei ist. Und hier sehen Sie den großen Kurfürsten als Georg. Das heißt, es ist nicht mehr Georg, der tätig ist, sondern es ist der große Kurfürst, der hier als 1660 tätig ist. Und links sehen Sie Sobieski, den polnischen König, von der die Wiener Belagerung durch die Türken durch seine Armee beendet hat und insofern in der deutschen Reichsgeschichte, in der Reichsgeschichte des römischen, Heiligen Römischen Reichs, eine große Rolle spielt. Und die Polen haben ihn links errichtet 1788, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht eine Botschaft an die Wiener Adresse gerichtet war, dass die zweite polnische Teilung unterbleiben möge, woran sich die Österreicher beteiligt haben. Aber in Erinnerung an die Hilfe gegenüber den Türken in Wien könnte es sein, dass die Polen hier ein Denkmal errichtet haben, wo der Sobieski als Georg das Böse bekämpfend und hier nun nicht mehr in Form eines Drachen, sondern, wie Sie erkennen werden, in Form eines echten Türken, der hier als kommender Sklave unter den Füßen zu liegen kam. Noch eine reitertechnische Anmerkung. Sie kennen sicher die Lipizzaner in Wien, die werden ja für Fremde jedenfalls immer wieder vorgeführt. Und diese weißen Pferde, die dort also die größten Kunstformen den Fremden präsentieren, stammen aus Spanien. Und die Züchtung dieser Pferde, dass sie hochreiten, wie Sie hier sehen in beiden Fällen, um dann wieder nach unten zu treten, ist zunächst eine kriegstaktische Erfindung gewesen, um die Infanteristen tot zu kriegen. Den musste man hochspringen und dann beim Runterspringen konnte man sie umbringen. Das war sozusagen die militärtaktische Herkunft, eine Art hypotaktische Form, der hypotaktische Reiterform, die den Sieg sozusagen der Kavallerie zuschanzen sollte. Und diese Hypotaktik ist gleichzeitig in der Semantik vom Heiligen Georg der Sieg über das Böse schlechthin, dass sich dann im Maße, als die Fürsten diese Rolle übernahmen, sich aus einem Drachen in einen echten Türken verwandelten. Die nächsten bitte. Nun nach dem Ersten Weltkrieg wird auch dieser Georg nun, wenn man so will, entfürstet und der normale Soldat darf in die Rolle des Heiligen Georg schlüpfen. Und zwar sehen Sie zunächst rechts ein englisches Denkmal, eins von zahlreichen, in Marybone von Hartwell kompiliert, wo er noch als Ritter dargestellt wird, der Soldat, und der Drache, der unten erstochen wird, ist natürlich Deutschland. Und links sehen Sie einen Ausnahmefall, in Coburg, eine Art Martel. Das ist eine eigentümliche Inversion, denn die Inschrift lautet, dass die deutschen Betrachter sich daran erinnern sollen, dass die Toten für sie gestorben sind. Und hier sieht man oben einen sterbenden Soldaten, der von einem siegreichen Soldaten getötet wird. Woraus doch abzuleiten ist, dass der Sterbende ein deutscher Soldat ist, der für die Deutschen gestorben ist, wie die Inschrift uns belehrt. Womit die Georgsmetapher umgedreht wird. Und auch da fehlt mir eine Erklärung. Ich habe also noch nicht in den Akten Coburg das nachgeforscht. Die einzige Vermutung ist ja, dass Coburg ist eine bekannte liberal-protestantische Hochburg gewesen. Es könnte sein, dass die das gar nicht mehr gewusst haben, was der Georg eigentlich für eine Funktion hat, dass nämlich der zu tötende eigentlich der Drache und das Böse ist, was hier auf diesem Martelstein nicht mehr mitgeteilt wird. Die nächsten beiden bitte. Und die Fähigkeit der Soldaten, in Georgs Rolle statt der Monarchen zu schlüpfen, greift nun um sich. Schottland habe ich gerade gezeigt, Coburg genannt. Hier haben Sie rechter Hand Regen im Bayerischen Wald, eins von zahlreichen Georgsdenkmälern, wo Sie hinten schwer erkenntlich die Liste aller gefallenen Soldaten aus Regen erkennen können, in Goldschrift, sowohl die des Ersten wie des Zweiten Weltkrieges. Das heißt, die Gleichheit des Todes der Soldaten wird gleichzeitig vom Heiligen Georg in der Rolle des Soldaten, Ritters, dargestellt. Und der Drachen unten ist austauschweise jetzt natürlich der Brite oder der Franzose. Das wechselt bekanntlich, je nachdem, in welchem Land der Georg seinen Drachen erlegt. Links haben Sie zum Beispiel in Posen ein Denkmal von 1926, wo ein polnischer Ulan einen Bolschewiki absticht. Den kann man hier schwer erkennen. Er hat die Mütze eines echten Bolschewiki mit diesen Fransen, mit diesen Klappen, die also in der Zeit von Trotzki die Uniform darstellte. Und dieses Denkmal ist von den Deutschen zerstört worden, 1939. Und die Russen haben es nicht wieder erlaubt aufzurichten, weil es ja gegen Russland sich richtete. Und erst nach 1990 durfte dieser Soldat wieder auf den Rücken zu sitzen kommen, um weiterhin die Bolschewiki abzustechen. Jetzt die nächsten beiden. Rechts sehen Sie, um die Tradition im Zweiten Weltkrieg fortzuführen, in Druten, in den Niederlanden, ein Majolika-Georg, der den deutschen Drachen in Blutfleisch verwandelt. Insofern also auch hier die Form, dass der Soldat die Rolle des ehemaligen Heiligen, dann des Königs, jetzt als Soldat übernimmt, um das Böse schlechthin zu bekämpfen. Man könnte daraus ableiten, dass der 23. April eine Art europäischer Feiertag werden könnte, da jeweils die Nachbarnation abgestochen wird und wenn sie sich gegenseitig austauschen, haben sie sozusagen einen gemeinsamen Feiertag, weil sie wissen, dass sie jeweils aus der Nachbarschaft sich umgebracht haben. Zur Erinnerung, dass es nicht mehr sein möge. Nun kommt ein Unikum, das rechte Bild auch schon dazu. Sie sehen links einen betenden Ritter und das rechte jetzt auch schon dazu. In Landstuhl, wie Sie sehen, und für die ältere Generation ist vielleicht erkenntlich, wer das sein möge. Es stammt von 1934 und ist also ein Kreuzfahrer, der sich sammelt zum Angriff und unter seinen Füßen die Toten aller Toten der Stadt Landstuhl aus dem Ersten Weltkrieg repräsentiert. Das heißt, hier haben wir in die Figur Hitlers, wie Sie sehen, als Kreuzfahrer, der gleichsam die Rolle Georgs übernimmt. Und ich darf Sie beruhigen, das war im Spiegel, ich habe diese Bilder aus dem Spiegel und inzwischen war ich in Landstuhl und habe feststellen müssen, dass er also durch eine politische Kosmetik umfrisiert worden ist. Jetzt ist es also ein Kugelkopf eines kleinen Jünglings, der etwas kleineren Kopf hat als dem Körper angemessen, weil er abgeschlagen, weil die Tolle und die Schnurzbart ist abgeschlagen worden und hat jetzt Steha, wie es heute modern ist. Und er sieht sehr ostisch aus, weil er einen Kugelkopf bekommen hat und ist etwas kleiner, aber steht noch. Insofern können Sie befriedigt sein, dass dieser Kreuzfahrer weiterhin die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg aufrechterhält, aber nicht mehr im Medium des sogenannten unbekannten Soldaten. Ich darf Sie daran erinnern, dass Hitler vom Vizekanzler Papen in dem Reichskabinett als der unbekannte Soldat gefeiert wurde. Er galt als der Symbol des unbekannten Soldaten schlechthin. Insofern diese demokratische Komponente, die man populistisch nennen mag und nicht verfassungstechnisch demokratisch nennen darf, die aber sozusagen von Trend her ein säkularer Trend ist, dass nämlich die Gleichheit die Voraussetzung jeder Führerposition, ob gewählt oder nicht gewählt, gewaltenteilig oder nicht, zur Folge hat. Und das finden wir jetzt auch beim nächsten Denkmal links, wo Sie nämlich zur gleichen Zeit jetzt nicht 34, sondern 1940 Teddy Roosevelt sehen, der vor einem Triumphbogen des Natural Science Museum in New York einherreitet, wie ein Kreuzfahrer, zur Linken einen Schwarzen, zur Rechten einen Roten und insofern semantisch die Gleichheit gewahrt ist, aber semiotisch leider nicht einzuhalten ist, weil nämlich jemand, der auf dem Ross sitzt, nicht die Gleichheit mit dem, der ihm als Knappe dient, gleichzeitig repräsentieren lässt. Insofern haben Sie hier ein zeitgleiches Strukturelement, wo der Kreuzfahrer für Freiheit und dergleichen visualisiert ist, in Form eines Kreuzfahrers, der sozusagen das Erbe des Heiligen Georg antritt. Die nächsten beiden bitte. Rechts sehen Sie nicht das deutsche Eck, sondern General Sherman, der mit einem Siegesengel einherschreitet, auf dem Ross, vergoldet übrigens. Aber es ist ikonografisch exakt dasselbe wie am deutschen Eck, wo Wilhelm I. mit dem Siegesengel auf dem deutschen Eck geritten hat und inzwischen durch einen Unternehmer, wie Sie wissen werden, wieder neu gegossen, aufgestellt worden ist. Links sehen Sie eine Art von Zwangsdemokratisierung, denn die Amerikaner haben dieses Denkmal im Direktbeschuss, nachdem sie Koblenz schon erobert hatten, zerstört. Und das Trümmerfeld dieses Kaisers, der mit seinem zerstörten Ross da auf dem Sockel steht, ist der Schritt zur Re-Education am deutschen Eck, was ja jetzt etwa partiell zurückgenommen worden ist von durch jeden Unternehmer, den Kaiser Wilhelm wieder aufgestellt hat. Aber ikonografisch gesehen ist es exakt dieselbe Botschaft, links der Engel, der Siegesengel, rechts der führende General. Und das ist Rechtsgeneral Sherman, er steht am Grand Army Plaza in New York. Und General Sherman, werden Sie wissen, ist der Bote, der später den Namen für einen Tank hergibt. Und damit komme ich schon mit einem Hinweis auf den Schluss, den ich nachher vorführe, dass nämlich die Reiterei durch Tank und Flugzeug abgelöst wird. Und in der Namensgebung ist das sichtbar bei den Amerikanern. Mustang ist bekannt ein Pferd, was zum Flieger wird. Und Sherman ist ein Reitergeneral, der zum Tank wird. Das ist die Transposition, wo die repräsentative Macht in direkte Gewalt überführt wird. Das wäre die Serie der Georgs, die also auch eine Demokratisierung in dem allgemeinen Sinne der Gleichheit der Soldaten auf dem Pferderücken indiziert. Unbeschadet der politischen Verfassung der einzelnen Länder ist ein ikonografisches, durchgehendes Phänomen, was unbeschadet der einzelnen Verfassung für alle Kulturen auf der Welt gilt, sofern sie Pferde überhaupt bemühen, um sich selbst darzustellen. Nun kommt die vierte These. Wer stirbt für wen und wo? Das ist ja nun bekanntlich das Schicksal von Soldaten, dass sie zu sterben haben, im Notfall zumindest. Und die Frage, wer im Denkmal nun auch sterben darf oder muss oder soll, ist natürlich ein symbolischer Akt, der nun interessanterweise für Monarchen verboten ist. Es gibt zahlreiche Monarchen, die ermordet oder hingerichtet worden sind. Es gibt kein Monarchendenkmal, das einen sterbenden Monarchen in der Dimension dreidimensional darstellt. Die Monarchen bleiben unsterblich. Sie können auf dem Pferderücken nicht sterben, nur auf Reliefs und in Bildern. Dann gibt es natürlich zahlreiche Stichen. Aber das Denkmal, was ja nun direkt die Bevölkerung ansprechen soll, um die Monarchie sozusagen zu perpetuieren, erlaubt keinen sterbenden Monarchen. Nicht nur, dass die Generale nicht drauf auf den Pferderücken rücken dürfen, sondern auch der Todesakt, was eigentlich der Vorgang für einen Soldaten sein kann, wenn er denn erinnert wird, wird für die Monarchen ausgespart. Deswegen die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ab wann darf jemand auf dem Pferderücken sterben, wenn schon der Monarch nicht darf? Und das ist die nächste Serie, die ich Ihnen ganz kurz vorführe. Bitte zunächst in den Kirchen. Sie sehen noch die Unsterblichen. Rechts ist eines der zahlreichen Reiterdenkmäler. Das ist also das Denkmal von Georg Friedrich Waldeck, von Papen errichtet, eines der bedeutendsten Barockdenkmäler in Korbach. Es ist dreistufig, wie Sie erkennen können. Unten ist der Sarg. Darunter ist der Leichnam in der Krypta. Und darunter ist nochmal ein verfaulendes Skelett im Sinne der Todesbotschaft, dass der Monarch als Mensch wie jeder stirbt und daher auch verfault. Insofern die menschliche Komponente des Monarchen da sichtbar ist. Und im zweiten Zug ist die Sichtbarkeit des dort begrabenen Toten. Und hier ist sozusagen die Triumphfigur, wo er als Sieger über verschiedene Kanonen und Waffen, die er erbeutet hat, hinwegreitet. Ich will nicht ins Detail gehen. Es kommt nur darauf an, dass die Pferde seit 1400 in den Kirchen Platz finden, um die Kontinuität der monarchischen Herrschaft oder die Überzeugungskraft der Condottieri zu visualisieren. Ein Hinweis noch auf den Fürsten von Waldeck, ist einer der bedeutendsten Leute. Er hat mit dem Sobieski zusammen Wien von den Türken entsetzt und war gleichzeitig ein Theoretiker der Bundesverfassung. Er wollte das Heilige Römische Reich in eine Föderation überführen und hat einen der besten Entwürfe gemacht, um die Verfassung zu ändern, um eine föderale Verfassungsstruktur der Gleichheit der Fürsten unter dem Kaisertum einzubringen. Und dann hat er sowohl gegen die Türken unter kaiserlichem Befehl gekämpft, wie dass er den Rückendeckung für die Niederländer in Niederlanden geschafft hat, als sie in England landeten Und er hatte sozusagen die Rückendeckung gegen die Franzosen, gegen Ludwig den 14. abgesichert, damit Wilhelm von Oranien die Invasion in England leisten konnte. Eine logistisch eine der bedeutendsten Invasionen, die sehr erfolgreich war und die dann hinterher von den Engländern als Befreiung interpretiert wurde. In Wirklichkeit war es die Invasion der Holländer, die mit 20.000 Mann und 1.000 Pferden in einem Tag, logistisch unglaubliche Leistung, in England gelandet sind, um die Stuarts zu vertreiben. Und auf die Weise den Kriegsverbündeten gegen Frankreich zu gewinnen, denn das war die politische Beamte. Nun gut, das ist sozusagen Detail, aber es ist innerhalb der englischen Tradition wichtig, weil die auch in England der Sieg über die jeweils dämonischen oder drachenartigen Gebilde, die auf dem Kontinent wuchern, immer wieder durch Pferde in Kirchen gefeiert wird. Links haben Sie also das bedeutendste und größte und höchste und letzte Monument in der St. Paul's Cathedral. Oben sehen Sie in Umrissen erkenntlich das Pferd von Wellington. Er ist 1852 gestorben, mit 12 Rappen eingebracht worden in St. Paul's Cathedral, das die Militärkirche Englands ist, wo alle Generale und Admirale zu liegen kommen und alle Regimenter ihre Tradition feiern, was man bei uns militaristisch nennen würde. Man müsste es da vielleicht navitaristisch nennen, ich bin nicht ganz sicher. Jedenfalls ist es eine Form der Kontinuitätsstiftung der militärischen imperialen Selbstdarstellung Englands. Und interessant an diesem Denkmal, was auch dreistufig ist, wie das vom Fürsten von Waldeck, der den Oraniern geholfen hat, englische Könige zu werden. Unten ist das Kenotaph, darüber ist Kampf von Gut und Böse und oben ist der Condottieri sozusagen, der dafür sorgt, dass Gut gewinnt und Böse verliert. Alles gegen Napoleon noch gerichtet, 1852 geplant, 1912 fertig geworden, 2 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Es hat also ein Jahrhundert gedauert, um die Repräsentanz der Macht Wellingtons als Symbol für die imperiale Macht Englands, Großbritanniens zum Abschluss zu bringen. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges war er oben angekommen, unter dem Dach der Kirche. Die nächsten bitte. Auch da werden Sie nur eine Demokratisierung erleben dürfen. Schauen Sie erstmal nach rechts. Es ist eine Zeichnung, die leider im Bild nicht sehr gut deutlich ist. Es ist das Gewölbe der Völkerschlachtdenkmals, wo 350 Ritter in dem Gewölbe dieses Pantheons sich tummeln. Und Sie wissen sicher, dass die Völkerschlachtdenkmal von 1913 ein Volksdenkmal für die Deutschen war und weder die Russen noch die Engländer noch die Österreicher berücksichtigt, sondern nur die Deutschen im Kampf gegen Frankreich thematisiert. Insofern die Vorwegnahme des Totenkultes des Ersten Weltkrieges demonstrativ sichtbar gemacht hat. Übrigens zum Entsetzen von Wilhelm II., der seine Einweisungsrede sich versagt hat, weil er diese bourgeoise imperiale Gestik dann doch nicht mochte. Und Sie sehen oben, wenn Sie genau hingucken, die Pferde einmal nach rechts, einmal nach links reiten im Kranz. Es sind die heimkehrenden Sieger, aber in Form von Gleichheit natürlich der Soldaten, die alle auf dem Pferderücken die Armee darstellen. Rechts das nächste bitte. Das ist zwar verkehrt rum, aber es lässt sich wohl ertragen. Sie sehen links ein dynastisches Totenmal, und zwar ästhetisch eines der wichtigsten, das Totenmal von Canova, was er der Frau des Prinzen Albert, der die Albertina in Wien gegründet hat, darstellt, Christina von Habsburg, die dort in Form einer Urne beigesetzt wird, was sie als Katholikin eigentlich nicht durfte, denn die durften ja nicht verbrannt werden. Aber die antike Metapher schlug durch und sie haben also links das Trauergeleit, das eine Urne in die Pyramide der Unsterblichkeit überführt. Ich bringe das nur deshalb, um jetzt den Demokratisierungsschub zu bezeichnen, denn hier ist dasselbe Denkmal. Daneben finden Sie also ein Reiterdenkmal in der Augustinerkirche. Und das Erstaunliche ist eben, dass in Wien, in allen Kirchen, Votivkirche, Karlskirche, Kapuzinerkirche, Augustinerkirche, zig Dutzende von Pferden stehen. Wenn die alle leben würden, würde sich in Wien eine Stelle verwandeln, die Kirchen, weil die ganze Kavallerietradition sich dort ansiedelt, wo die Monarchen begraben waren. Das ist sozusagen der Überschritt von der monarchischen Tradition des österreichischen Weltreiches, europäischen Großreiches, so muss man besser sagen, in die Zwangsrepublikanisierung, die die Monarchisten natürlich nicht mitmachen wollten. Aber wo bleiben sie mit ihren Pferden? Sie gehen in die Kirchen dorthin, wo die Monarchen beerdigt sind. Und das ist hier ein klassischer Fall. Neben der Canovas Totengrab sehen Sie ein Regimentsdenkmal, vergoldet, halb lebensgroß, mit der Fahne errichtet in der Augustinerkirche. Die nächsten bitte. Nun kommt der nächste Schritt, zu zeigen, dass auch in den Kirchen gestorben werden darf. Und da sind die Engländer auch wieder an der Spitze der Bewegung. Sie haben 1795 ein Parlamentsakt erlassen, um die größte Nation der Welt zu feiern, nämlich ihre eigene, indem sie Geld ausgeben, Ausgaben, um den Sieg über die jeweiligen napoleonischen Truppen in St. Paul's Cathedral zu verewigen. Und durch diese Parlamentsakte, dass durch Public Expenses gezeigt wird, wer der wahre Sieger über das Böse ist, haben sie nun sich auch selbst verewigt, nämlich die Parlamentsmitglieder. Die Aristokratie wird jetzt fähig, nicht nur auf dem Pferd zu sitzen, sondern fähig, auf dem Pferd zu sterben. Und das ist ein ästhetischer Durchbruch, ein politisch-ökologischer Durchbruch, dass sie auf dem Pferd sterben dürfen. Also wie Soldaten sich verewigt sehen. Das heißt, die Armeeführer werden sterben jetzt wie Soldaten. Und das sind zwei Fälle. Links einer in Uniform, der ist 1802 bei Abukir gefallen. Rechts ist einer sehr romantisch und pathetisch. Das Pferd stirbt gleich mit, wie Sie sehen, in klassischer Figur mit dem Pferd, mit dem Schwert rechts zur Hand. Von 1815, der in Waterloo gefallen ist. Das sind also zwei englische, britische Generale, die in St. Paul's Cathedral nun den Reigen derer eröffnen, die auf dem Pferd sterben dürfen, und das wird eben auch jetzt demokratisierbar, in dem Sinne demokratisierbar, dass nämlich die Soldaten auf dieses Pferd aufrücken dürfen. Die nächsten beiden bitte. Wir können schnell tun, links ist ein italienischer Fürst, der auf dem Pferd fällt, wie der Prinz Viktor Emanuel meint, zu früh, was ja die übliche Formulierung ist, wenn einer gewaltsam umkommt, dass er zu früh umgekommen ist. Und rechts haben Sie ein Bild von General Goubert von d'Angers, von Père Lachaise von 1847. Er hat im Kampf gegen die Eingeborenen in Mittelamerika hat er sein Leben verloren, 1800 etwas, also zur napoleonischen Zeit, und ist ein halbes Jahrhundert später auf Père Lachaise so verewigt worden. Die nächsten beiden bitte. Nun sehen Sie links ein Denkmal, wo auch Soldaten mit dem Pferd fallen dürfen. Und zwar ist ein Kavallerist des 75er Regiments in Hamburg, was nun sehr interessant ist deshalb, weil die Hansestadt ein sehr vorsichtiges Siegesdenkmal für 1870 gebaut hat, nämlich drei Sterbende gezeigt hat. Einen sterbenden Infanteristen, einen sterbenden Kavalleristen, einen sterbenden Artilleristen. Das heißt, es ist keine Siegespose, nichts Wilhelminisches im Sinne des Auftrumpfens, sondern die Trauer um den sterbenden Soldaten wird hier dargestellt. Vorläuferschaft des berühmten und strittigen 75er-Denkmals, was Rittlitschka jetzt mit dem Gegendenkmal in Hamburg versehen hat, das werden Sie vielleicht kennen, die Debatte. Und links von Schilling, kurz nach 70, 71 errichtet, und Sie sehen vorne mit dem Pferd zusammen sterbend einen Soldaten, womit also die Zulässigkeit, dass der Truppenteil selbst mit dem Pferd sichtbar gezeigt, vorgeführt werden dürfen, erwiesen ist. Rechts haben Sie einen Bürgerkriegskämpfer von Kuba, Martí, der ist 1895 gefallen und er fällt hier immer noch, aber stetig, auf dem Sockel, hoch erhoben. Und zwar ist er erst 1959 errichtet worden, aber erst 1965 enthüllt worden, weil durch Fidel Castro es den Amerikanern zu unangenehm war, einen Bürgerkriegstoten, der gegen die Spanier schon gefallen ist, nochmal wieder zu reduplizieren, weil das ein Symbol für Fidel Castro sein könnte. 1965 hat man sich dann schließlich entschlossen, diesen fallenden Martí als Zivilisten, fallenden Führer, Bürgerkriegskämpfer darzustellen. Von Anna Huntington gemacht. Sie sehen, er stirbt direkt mit Hand aufs Herz. Das nächste bitte. Wenn man nun fragt, die Demokratisierbarkeit, dann ist, kann ich nur in Kurzthese zusammenfassen jetzt, dass bei den außerkirchlichen Denkmälern der Akt der Gleichheit in den verschiedenen europäischen Ländern in verschiedenen Rhythmen verläuft. Ich will hier nur gegenüberstellen Italien links, wo Garibaldi, der Neapel erobert hat und dann seinem König Viktor Emanuel zu Füßen gelegt hat, gehorsamst, aber doch visuell gesehen gleichberechtigt. Sie haben also den König Viktor Emanuel links und rechts Garibaldi, die sich gegenseitig auf dem Pferderücken sitzend die Hand schütteln, 1906 errichtet, die Vorläufer in Siena ein Fresko, in Deutschland unvorstellbar, können sich Kaiser Wilhelm II. Vorstellen, der Robert Blum etwa die Hand geschüttelt hätte oder eines seinesgleichen. Und deswegen in Deutschland eine andere Form der Gleichheit ermöglicht wird, um doch die Botschaft zu vermitteln, dass das Volk der potenzielle Souverän ist. Ich darf daran erinnern, dass in der Semantik es ganz deutlich wird, in der Emblematik der Barockzeit ist das Volk das Pferd. Das Volk als Pferd, das Pferd als Volk hat die Möglichkeit, den Reiter abzuwerfen, wenn er schlecht ist. Insofern ein gewisses Widerstandsrecht, emblematisch in dieser Figur Volk gleich Pferd, sichtbar ist. Aber es bleibt natürlich untertan dem Fürsten. Aber erinnern Sie sich, was Bismarck gesagt hat, setzen wir Deutschland nur in den Sattel, reiten wird es schon können. Selbst Bismarck, dem man nicht unterstellen kann, dass er ein Demokrat gewesen wäre, hat die Semantik der Demokratie bereits auf den Begriff gebracht, indem nämlich Deutschland selber der Reiter wird. Das ist sehr interessant, weil das eines meiner Thesen bestätigt, dass man nicht die politische Geschichte und die ikonografische Geschichte und die ikonologische Geschichte eins zu eins aufeinander blenden kann. Die ikonografische Geschichte hat andere Aussagepotenzen, als die rein politische Intention der Denkmalstifter zulässt. Insofern die Semantik und die Ikonografik zwei verschiedene Ebenen sind, die man sorgfältig auseinanderhalten muss, um die revolutionären Umwandlungen sichtbar zu machen, die zu sehen sind, wenn man nur guckt. Und hier rechts haben Sie ein Denkmal von Siemering in Leipzig, ist natürlich eingeschmolzen worden, ich weiß nicht, ob im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg. Und Sie sehen also unten vier Pferde, drei davon sind sichtbar, auf dem sitzt also Bismarck, Moltke und zwei Fürsten, ich weiß nicht mehr wer. Und der Kaiser sitzt auf dem Stuhl und über ihm ist die Germania. Das heißt, die Germania als Symbol des deutschen Volkes ist oberhalb des Kaisers. Und der Kaiser sitzt auf dem Stuhl und muss zulassen, dass in Sachsen vier Reiter zu sitzen kommen, die also gleichberechtigt mit dem Monarchen sind. Und die Vorläuferschaft ist natürlich Rauchs Denkmal von Friedrich dem Großen im 1852. Eine Regel ist in Österreich wie in Deutschland, also in Preußen, Sachsen, Bayern, dass erst nach der 48er Revolution die Fürsten das Privileg aufgeben und auch Generale in Deutschland auf den Rücken zulassen. Noch keine Soldaten. Das ist von 1897 hier bombastisch in Leipzig. So, das wäre die fünfte These und die letzte vom Schluss ist die Frage, wo liegt der unbekannte Soldat, der nun die Inkarnation dessen ist, was als Gleichheit im Tode visualisiert werden soll oder symbolisch gemeint ist. Bitte, die nächsten beiden Bilder. Die überraschende Ergebnis ist, dass der unbekannte Soldat fast überall unter monarchischen Pferdeschwänzen zu liegen kommt. Ich lasse den Arc de Triomphe beiseite, Sie kennen ihn natürlich, 50 Meter hoch. Sie wissen, dass der Arc de Triomphe zu Ehren Napoleons erbaut wurde, der seine Siege nicht mehr einfahren konnte, weil er verloren hat. Was nicht hindert, dass auf dem Arc de Triomphe nur die Siege Napoleons eingetragen sind, nicht die Niederlagen. Und nur die Generale sind eingetragen, nicht die Soldaten. Nur die gefallenen Generale haben eine Unterstreichung, die Überlebenden. Wo Napoleon eigentlich hätte reiten müssen, nach 1918. Und die Franzosen haben sich jedes Siegesdenkmal erspart, nach dem mörderischen Krieg des Ersten Weltkriegs, und haben den unbekannten Soldaten dorthin gelegt, beigesetzt, wo eigentlich der Monarch durchreiten hätte müssen, wenn er denn als Monarch gewonnen hätte. Und der Ruhm ist dann der Dritten Republik sozusagen zugefallen. Das ist die Transposition, die aus dem Reiterdenkmal zu einem republikanischen Denkmal in Paris sichtbar ist. Nun die anderen Fälle. Links Victor Emmanuel vor der italienischen Schreibmaschine in Rom und zu Füßen von ihm.
Hier liegt der unbekannte Soldat, der kommt nicht mehr ran, ist abgesperrt, weil wahrscheinlich so viele Leute dahin gehen, die also sprühen wollen oder dergleichen.
Rechts haben Sie denselben Fall in Ungarn, in Budapest.
Kein Soldat beigesetzt
auf dem Heldenplatz und dann haben sie einen ganzen Rudel von Rittern, das sind nämlich die ungarischen sich selbst deutenden Adligen, die ja zu Pferde bekanntlich die ungarische Tiefebene erobert haben und als Magyaren und im 10. Jahrhundert und seitdem dort sitzen, sofern sie nicht von den Türken beseitigt worden waren. Und da stehen sie nun und sind errichtet worden, um sozusagen die Relation vom unbekannten Soldaten zur Tradition des Reitervolkes, in dem Fall des adligen Reitervolkes, einzuhalten. Die beiden nächsten bitte. Dasselbe gilt in den anderen Ländern. Links sehen Sie Prinz Karl, der die erste Schlacht über Napoleon, gegen Napoleon gewonnen hat bei Aspern und der dafür nach 1848 von Franz Josef ein Denkmal erhalten hat. Rechts davon das Burgtor, was zum Sieg über Napoleon errichtet worden ist. Und da ist der unbekannte Soldat 1934 eingelegt worden. Übrigens auf ziemlich miese Weise, wirklich pseudofaschistisch, von Dollfuß, denn der unbekannte Soldat der Österreicher wird nur als Katholik erinnert, ist eine Messe, wird jeden Sonntag gelesen und die Juden und die Protestanten und die Mohammedaner, die im österreichisch-ungarischen Armee gestorben sind, werden auf die Weise ausgeschlossen. Insofern der unbekannte Soldat in Österreich ein Monopol der faschistoiden Tradition ist, die bis heute noch nicht unterbrochen worden ist. Im Sinne der ikonografischen Selbstdarstellung, wie auch immer sie sonst politisch sich verhalten. Und das ist also hier die Relation zwischen diesem Reiterdenkmal, dem unbekannten Soldaten, ist noch im Dreieck weiterzuführen, denn auf der anderen Seite ist Maria Theresia mit ihren Pferden und Prinz Eugen. Das heißt, der unbekannte Soldat liegt zwischen drei Reiterdenkmälern in Wien. Rechts haben Sie in dem Fall den unbekannten Soldaten der Artillerie, also symbolischen unbekannten Soldaten, der unter dem Pferdeschwanz von Wellington an der Hyde Park Corner zu liegen gekommen ist. Die nächsten beiden. Das gleiche gilt für Polen. Linke Hand sehen Sie den Sachsenpalast, in dessen Hof Poniatowski reitet, der letzte Monarch von Napoleons Gnaden, der in der Schlacht bei Leipzig umgekommen ist, gefallen. Wiederum ein Monarch, der nicht als Fallender dargestellt wird, sondern als Herrschender. Das haben die Deutschen zerstört, sowohl den Sachsenhof wie das Denkmal von Thorwaldsen. Und unten haben sie die Reste, die die Polen aufrechterhalten haben. Das ist eine Ruine innerhalb vom ehemaligen Sachsenpalais, wo der unbekannte Soldat weiterhin erinnert wird mit Wache und dergleichen, was dazu nötig ist, ewige Flamme und Soldaten, Wachwechsel und so weiter. Und rechts sehen Sie den Thorwaldsen Poniatowski, den die Dänen nach 1945 den Polen wiedergeschenkt haben. Nur haben die Russen nicht zugelassen, dass er wieder im Sachsenhof errichtet wird, weil sich Herr Poniatowski gegen Russland gerichtet hat. Das ist dasselbe wie in dem polnischen Denkmal. Deswegen ist er woanders aufgestellt worden, aber steht immerhin, er reitet weiter. Und der unbekannte Soldat ist sozusagen jetzt ohne Monarch geblieben. Die nächsten beiden. Dasselbe ist in Krakau, in Polen haben mehrere unbekannte Soldaten. Links ist das ein Denkmal von 1910 zur 500-jährigen Erinnerung der Schlacht von Grunwald. Und die Österreicher haben das zugelassen, dass die Polen in Krakau dieses Siegesdenkmal errichteten. Und Sie sehen den zerstörten deutschen preußischen Ritter, nicht der da dahin stirbt. Und links ist der König Jagiello. Und das haben die Polen nach Deutschland natürlich zerstört, 1939, die Polen haben es wieder errichtet. Und zu Füßen dieses Jagiello ist der unbekannte Soldat beigesetzt, der in Krakau beigesetzt ist, durch ein expressionistisches, sich aufbäumendes Grabmal, was eine sich sprengende Grabplatte darstellt, womit eine Art von Auferstehung des unbekannten Soldaten symbolisiert wird. Die nächsten beiden. Auch die Deutschen kommen nicht umhin, dasselbe zu tun, obwohl sie keinen unbekannten Soldaten haben. Das war ja bekanntlich eine westliche Erfindung, infolgedessen durfte man das nicht übernehmen, so die Selbstdeutung der Deutschnationalen. Aber immerhin, das, was unbekannter Soldat genannt wird im Volksmund, ist in München der Jüngling, der von Bleker in einem bunkerartigen Gebilde dahingestreckt liegt und zunächst nur die in gefallenen Münchner erinnern sollte, ungefähr 10.000 im Ersten Weltkrieg, ungefähr 30.000 im Zweiten Weltkrieg, die jetzt nur noch numerisch erinnert werden. Aber es ist sozusagen der Totenkult für die Münchner schlechthin, der im Volksmund unbekannte Soldat heißt. Und wo ist es errichtet worden? Zu Füßen von Otto von Wittelsbach. Otto von Wittelsbach thront als Monarch von Miller gegossen. Wenn man genau guckt,
schaut er vom Stahlhelm, kann der Otto von Wittelsbach direkt runterschauen auf den sogenannten unbekannten Soldaten.
Und insofern unsere Regel, die ich aus den anderen Ländern zitiert habe, auch in Deutschland eingehalten worden ist. Nun komme ich zum Schluss. Was bleibt übrig? Sie wissen, dass die Reiterei als Militärformation durch Jagdflieger und Panzer abgelöst worden ist. Infolgedessen die Funktion der Kavallerie als militärische Funktion aufgegeben worden ist. Just zu der Zeit, wo die Soldaten zum ersten Mal auf dem Pferderücken repräsentativ für ihr sogenanntes Volk einzustehen kamen. Und das heißt, sie gewinnen den Rang eines Monarchen als Vertreter der Volkssouveränität, als Soldaten, als unbekannte Soldaten, just in dem Augenblick, wo die Technikgeschichte es überholt. Und davon will ich die letzten Bilder zeigen. Bitte die nächsten. Ja, Sie sehen links Peter den Großen von Falconet in Petersburg, eines der bedeutendsten Denkmäler, was auch noch mit dem Schwanz als dritten Fuß abgestützt ist, auf einer Schlange, zu der sich der Drache heruntergemendelt hat. Aber es ist immerhin noch ein Drache, der da siegreich von Peter dem Großen zu Schanden geritten wird. Nun, das Erbe dieses Typus von Denkmal ist der Panzer, rechts in Wunsdorf aus den 20er Jahren, Panzer des Ersten Weltkrieges, der die Funktion des siegreichen Feldherrn übernommen hat. Die nächsten beiden bitte. Sie sehen links den bekannten T-34 aus dem Berliner Denkmal mit dem Segensgeste des siegreichen Sowjetsoldaten an der Stelle, wo die Siegesstraße von Speer hinter dem Reichstag durchgelegt werden sollte. Sie kennen es natürlich aus Berlin. Und da ist die Funktion natürlich klar. Das ist der siegreiche Kavallerist, der jetzt durch den Panzer übernommen wird. Oder rechts durch den Flieger, wie in Minsk dargestellt, auf derselben Abschussrampe wie vorher Peter der Große oder der Panzer zu sehen war. Das heißt, die Umwandlung des immer noch menschlichen Elementes auf dem Rücken eines Pferdes Macht zu demonstrieren, wird durch die reine mechanische Gewalt abgelöst. Denn das kämpft man hier nicht mehr gegen Menschen, sondern gegen die Waffen selber. Und die Waffen selber werden Substitute für das, was die Funktion früher von Herrschern, Generalen oder unbekannten Soldaten waren, wird abgelöst durch eine militärtechnische Äquivalent, was die reine Gewalt im Sinne der Mechanisierung repräsentiert. Das nächste bitte, links und rechts. Lassen Sie mal links alleine. Na, ist egal. Links sehen Sie das Missing Link zwischen Reiterdenkmal und Flieger. Das Missing Link ist in der Schweiz entstanden und ist von der Militäraviatik entwickelt worden. Das war so, um Geld zu gewinnen für gute Flugzeuge in der Schweiz. Und Sie sehen, der Ablösungsprozess wird hier sehr schön deutlich gemacht. Und wo er hinführt, sehen Sie rechts, wenn schon menschlich geblieben werden soll. Das ist ein Denkmal von Qualino am Gardasee, wo die Luftwaffe der Italiener erinnert wird, wo nun der Mensch sozusagen die Funktion des Flugzeuges versucht zu übernehmen, was etwas anstrengend zu sein scheint. Die nächsten beiden. Die Schwundstufen des Reiterdenkmals werden deutlich. Links sehen Sie das Skelett von Napoleons Pferd, was Wellington siegreich nach London gebracht hat und ist auch weiter gefüttert worden, hat noch mehrere Jahre überlebt. Und es gehört sozusagen zu den großen Pferden, die von Alexanders Pferd bis über Pferd von Jackson, von den siegreichen Monarchen, immer eine Rolle spielen der potenziellen Signatur der Unsterblichkeit. Das ist sozusagen die Funktion der jeweiligen Reiter, Pferde, die die Reiter mit unsterblich machen, sofern sie auf ihrem Rücken gesessen haben. Das geht die Tradition von Alexander bis zu Wilhelm I. bei uns. Wilhelm I. hat sein Pferd Sievering gegeben, von dem ich vorhin das Denkmal in Leipzig zeigte. Der hat es auch skelettiert, um die Bewegungsmodalitäten eines Pferdes besser anatomisch studieren zu können. Sie sehen sozusagen die realistische Schwundstufe, die links auch mit dem Skelett von Napoleons Pferd im Museum von Chelsea überlebt. Und rechts sehen Sie das Denkmal der deutschen Kavallerie, wie es eben entwaffnet ist, 1960 errichtet, wiederum von Bleker, von demselben Künstler, der den unbekannten Soldaten zu Füßen des Militärmuseums gemacht hat, des Wittelsbachers, und jetzt bar jeder Waffe ausgestattet ist, so wie der Reiter in Saarbrücken, den ich anfangs der Vorlesung genannt habe, der ja auch keinen Lorbeerkranz und keinen Speer mehr hat. Sozusagen das Pferd selber wird denkmalfähig, auf Kosten der politischen Funktion, die es ursprünglich gehabt hat. Und die Inschrift hier, es ist vor dem Bayerischen Staatsarchiv in München zu sehen, steht: bitte nicht besteigen. Oder besteigen verboten. Besteigen verboten. Nun die beiden letzten Bilder. Sie sehen, nun ist das Denkmal selbst, das Pferd selbst als sterbensfähig, denkmalfähig geworden. Links ist es ein englisches Denkmal, ein ähnliches hatten die Deutschen in Tannenberg, was die 350.000 gefallenen Pferde des Ersten Weltkrieges erinnert. Der Pferd, dein Kamerad, und der trauernde englische Tommy tröstet das sterbende Pferd, womit also sozusagen die Funktion dieses sich umdreht, dass nicht mehr die dienende Funktion des Pferdes sichtbar gemacht wird, sondern die sterbende Funktion des Pferdes und damit eigentlich auch das Ende der Reiterei und der Funktion des Pferdes im Kriege symbolisiert wird. Und auf der rechten Seite haben Sie dasselbe Ergebnis nach dem Zweiten Weltkrieg von Marini, eines der zahlreichen Denkmäler, die Marini ja immer mit Pferden zusammengeführt hat. Und Sie können daran, das ist in Rotterdam, und erinnert an erschossene Widerstandskämpfer. Und Sie sehen sozusagen den Akt des Erschießens, der sowohl den Reiter wie das Pferd sich aufbäumend dem Tode zuführt. Insofern hier ein Beispiel dafür zu sehen ist, wie die Remythologisierung möglich wird in dem Augenblick, wo die politischen Funktionen des Pferdedenkmals entfallen sind und nunmehr das Pferd und der Reiter schlechthin zum Symbol des gewaltsamen Todes und der Trauer schlechthin umfunktioniert werden können. Ich danke Ihnen.